Kindlein, es ist die letzte Stunde. Bin ich ganz sicher ein zuverlässiger Prophet für die Konferenz.
Dürfen wir die letzte Stunde beginnen?
Ist die Übertragung so in Ordnung? Römer 6, Römer 7, Römer 8. Eine Dreiergruppe, ein Dreiklang. Tragischer und wunderbarer Art. Römer 6, Stichwort Sünde. Römer 7, Stichwort Gesetz. Römer 8 für heute Vormittag, Stichwort Geist. Die letzten Verse in Römer 7 noch: Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. Also nun diene ich selbst, das ist der innere neue Mensch. Diene ich selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz, mit dem Fleische aber der Sünde Gesetz. So endet Römer 7, der schizophrenste Mensch, der über die Erde geht. Jakobus in seinem Brief nimmt es auch sehr genau, bekennt dann und ganz scharfe Worte in Bezug auf heiligen Wandel und dergleichen, schreibt dann aber ganz ehrlich, Herr im Vordergrund, wir alle straucheln oft auch im Wort. Und dann sage ich, wenn ich jetzt da rausgehen möchte und stolpere über diese Stufe runter, bin ich dann gestrauchelt? Ja. Liebe Geschwister, einen solchen kann unser Gott unmöglich brauchen in seinem Reich, der auch nur im Geringsten strauchelt. Habe ich mich auch schon mal versprochen mit meinen Lippen, mit meiner Sprache, auch gestrauchelt. Unbrauchbar für unseren Gott. Seht, das ist hier. Mit unserem Fleisch, der Leib zwar, der Fleischesleib zwar, ist tot. Und was der noch sich bewegt irgendwie, das, den hat Gott schon längst völlig abgeschrieben. Begraben, haben wir ja gelernt. Ans Kreuz hat er zuerst gehört, musste sterben nach dem Gesetz. Und dann hat Gott ihn nach dem Gesetz begraben lassen. Existiert nicht mehr. Also, ich selbst aber, das ist der neue Mensch. Und der ist nach Gott geschaffen in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit, aus Gott gezeugt und aus Gott geboren und kann nicht sündigen. Also Schizophrener kann nichts sein, niemand, als der gläubige Mensch. Und umso reifer er ist im Glauben, umso schizophrener ist er. Oh, 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 oh. Schöne Gesellschaft bei mir da. Na, ist gut, dass wir lachen können, liebe Geschwister. Wie Isaac und Abraham hat gelacht und die Hadar hat gelacht. Dann kann natürlich der Sohn, der gezeugt und geboren worden ist, im hohen Alter natürlich nur lachen halten. Ja. Römer 8. Das Wort Pneuma, Geist, kommt hier 21 Mal vor, 3 Mal, 7 Mal. Jetzt kommt das große Also. Also ist jetzt kein Verdammungsurteil für die, welche in Christo Jesu sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens, Paulus schreibt an anderer Stelle, obwohl wir nicht unter Gesetz vom Sinai sind, so sind wir doch nicht ohne Gesetz. Und das wunderbare Gesetz hier heißt, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist das Gesetz vom Sinai. Das Gesetz der Sünde und des Todes. Denn nach Meinung der heiligen Engel, die die Ehre hatten, gesetzgebende Behörde zu sein am Sinai unter Kontrolle und Genehmigung Gottes, gaben diese Satzungen in der Meinung auf diese harte Zucht des Gesetzes unter Androhung, Verdammnis und Tod und weiß was allem, müsse Israel spuren, das hartnäckige, widerspenstige, ungläubige Volk. Deshalb lesen wir, das Gesetz zum Leben gegeben, nach ihrer Meinung, erwies sich in der Praxis als ein Dienst des Todes und der Verdammnis, schreibt Paulus an anderer Stelle. Gewaltig. Und nun sind wir frei gemacht von diesem Gesetz des Todes und der Verdammnis. Wir haben ja gelernt, Römer 7, erste Verse, ne? Wenn der Mann, jetzt haben wir gelernt, Christus, gestorben ist, dann ist das Weib Israel frei vom Gesetz. Katastrophe. Wunderbar. Gläubig an den Herrn Jesus. Katastrophe. Eiferer für das Gesetz. Jerusalem zerstört, Tempel zerstört und so weiter. Antwort Gottes. Von dem Augenblick an, Jerusalem zerstört, Juden unter alle Nationen zerstreut im Jahre 70, war der Weg frei für das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Liebe Geschwister, was unser Gott da sich geleistet hat. Leider, die sind die 2000 Jahre auch nicht unter Gottes dauerndem Wohlgefallen von den Seinen eingehalten worden, frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und jetzt darf ich aber noch etwas ganz Wichtiges und Wunderbares sagen. Da Paulus gerade auch hier geschrieben hat in Römer 7, wir, die wir in Christo Jesu sind, wissen, dass dieses Gesetz der Sünde und des Todes geistlich gelesen werden kann. Und wenn wir nun dieses gleiche Gesetz, die gleichen Buchstaben in den Geiste, nach dem Geiste, der uns gegeben ist, lesen und Gott uns die Augen öffnet, ohne einen Buchstaben zu ändern, ist das Gesetz der Sünde und des Todes verwandelt in das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu. Wer kennt mich schon lange? Warum frage ich so blöd? Weil ihr dann wisst, wie ich ins Alte Testament verliebt bin. Und dem Herrn Jesus die Worte gerne abnehme und wiedergebe. Da vergleicht er Neues mit Altem, Neues Testament mit Altem und sagt, neuer Wein bitte nicht in alte Schläuche, ne? Oder in geflickte Schläuche. Da ist Explosivkraft, Gärungskräfte sind da drin, in neuen Wein.
Hast du einen echten Alkoholiker geistlich gesehen?
Du sagst es. Ne? Also, fährt dann aber weiter. Wer aber vorher alten Wein genossen hat, der sagt, der alte ist noch milder, der ist noch wunderbar. Ja, so ist es. Wenn wir lesen können. Herrlich. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz von damals Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Aha. Was ist nach diesem ersten Gesetz, nach den Buchstaben dieses Gesetzes unmöglich? Genau das, was leider 90% aller Gläubigen vertreten in ihrer Ansicht. Dass jeder Mensch, der nicht glaubt, in ein unendliches Gericht kommt und ohne Ende gequält wird. Das Gesetz vom Sinai kennt keine Wiederbringung aus dem Tode und der Verdammnis. Das ist dem Gesetz unmöglich. Und nun hat Gott das, dieses Furchtbare, dem Gesetz Unmögliche, in einer Weise möglich gemacht oder in der Weise möglich gemacht, dass er sich nun auf seine göttlich-geistliche Weise direkt mit diesem unbarmherzigen Gesetz identifiziert hat in Christo Jesu. Und ohne einen Buchstaben dieses Gesetzes zu ändern, sondern sich genau daran halten, hat er das dem Gesetz Unmögliche möglich gemacht. Ja, braucht es da ein bisschen Weisheit? Nicht nur ein bisschen. Ganz gewaltig. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu bestätigen und zu erfüllen. Aber in einer Weise, ich warte einen Augenblick, bevor ich das ausspreche, dass den heiligen Gesetzgebern am Sinai Hören und Sehen vergangen ist, weil gleichzeitig das Ende ihres Gesetzes nichts mehr zu sagen hat, das Ende gekommen ist. Durch die Art und Weise, wie Gott in Christo dieses Gesetz erfüllt hat. Er hat gesagt, jawohl, alle die Flüche und die unbarmherzigen Verfügungen bestätige ich, aber meine Herren, lasse ich an mir selber zur Sünde der ganzen Welt gemacht, ohne Barmherzigkeit austoben, alle Flüche. Und alle Forderungen, die er gestellt hat an meine Geschöpfe, bezahle ich, ich bin schuldig. So. Versteht ihr jetzt, was deinen Hören und Sehen vergangen ist? Dann ist nämlich das Ende ihrer Weisheit gekommen. Und diesen heiligen Engeln legt Gott nach dem Zeugnis, Doppelzeugnis im Buche Hiob, Irrtum zur Last. Nicht nur globalen, sondern universalen Irrtum. Gut gemeint. Ne? Gut gemeint. Eiferer für Gott waren sie, aber haben dem Herzen Gottes Herzeleid über Herzeleid bereitet. Mit ihrer guten Meinung. Mit ihrem Eifer für Gott. Gibt es so etwas? Dann müsst ihr nur die drei Söhne der Zeruja fragen. Die Helden Davids. Nicht? Ihr Söhne der Zeruja, die alle Heerführer ihr Leben jederzeit für David dahingegeben hätten. Ihr bereitet mir Herzeleid über Herzeleid. Weil sie das Herz dessen nicht kannten, den die Schrift als einen Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für Sünde senden, die Sünde im Fleische verurteilt, genau nach dem Gesetz, auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. Das Recht des Gesetzes an uns erfüllt würde, hat Gott aufs Wunderbarste vollzogen, indem er uns alle mit Christus hat ans Kreuz nageln lassen, ist dann das Recht des Gesetzes erfüllt. Und so weiter und so weiter. Seht ihr mal. Um was für gewaltige kosmische Angelegenheiten, die ganze Schöpfung betreffende Angelegenheiten es hier geht und wie unser wunderbarer Gott schon als Schöpfer alles wunderbar überwaltet und dann als Erhalter und jetzt Erlöser und Vollender immer unausforschlicher und herrlicher sich in uns offenbart. Vers 8: Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, der Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Wir haben in Galater 5 das wunderbare Zeugnis: die Frucht des Geistes, Einzahl, ist. Und dann kommen 3x3 Einzelwerte dieser einen Frucht des Geistes. Und wenn wir genau hinsehen und forschen und entdecken möchten, ob da irgendetwas, ein Spurenelement von Gericht oder Unbarmherzigkeit oder Leistung oder weiß was zu finden sein könnte, müssen wir kapitulieren. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Und das letzte Enthaltsamkeit, Myrrhe und Aloe. Also, steht so. Gesinnung des Fleisches, Tod. Des Geistes aber, Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die aber, welche im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste. Da ihr ja Gottes Geist Gottes Geist in euch wohnt. Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste. Paulus hat da eine ganz klare Stellung noch bezogen. Obwohl wir im Fleische wandeln. Bitte. Noch. So kämpfen wir nicht dem Fleische gemäß, sondern unsere Waffen des Kampfes sind göttlich, geistlich. Was bringen wir diese Waffen fertig? Indem wir jede Vernunftfestung zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, sei es unsere Vernunft, unser gesunder Menschenverstand oder unsere Weisheit. Auf null abgewertet das alles, damit jetzt der Geist Gottes freie Bahn habe in unseren Herzen. Vers 10. Da aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber Leben um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, negativ, der Leib des Gläubigen ist und bleibt tot um der Sünde willen. Da gibt Gott dem Gesetz auch recht. Aber der Geist ist lebendig gemacht, und was bedeutet das? Neu gezeugt und geboren. Ein ganz neuer Gottesmensch, der Geist. Und jetzt steht geschrieben, viele unter uns merken jetzt, um was es jetzt geht. So wie allein der Geist Gottes weiß, was in Gott ist, so weiß auch nur der Geist des Menschen, was im Menschen ist. Das heißt, das Wissen um göttliche und menschliche Dinge, das Wissen liegt nicht auf dem Gebiet des Fleisches oder der Seele, sondern des Geistes. Wenn also ein gläubiger Mensch stirbt, dann kehrt sein Geist mal sowieso zurück zu Gott. Während der Geist des Ungläubigen noch tot ist, sogar als tot zu Gott zurückkehrt, wie wir wissen, weil Gott da treu ist. Aber ohne Kontakt mit Gott, der Ungläubige, kehrt unser Geist jetzt zu Gott zurück in hellstem, wunderbarsten Gottesbewusstsein und im Bewusstsein von allen Dingen, von denen wir jetzt noch Mühe haben, solange wir noch in diesem Fleischklotz gefangen sind. Frei. Und um des in uns wohnenden Geistes willen wird ja der Herr auch dann unsere sterblichen Leiber auch noch lebendig machen. Und was die Hoffnung von uns betrifft, was wir noch nicht haben, bezieht sich lediglich auf unseren Leib. Denn der Geist, der in uns wirkt, wirkt schon so auf unsere Seele, wenn wir unsere Seele dem Geist unterordnen, zur Verfügung stellen, dass auch unsere Seele schon lebendig gemacht wird. Sodass wir im Philipperbrief lesen, so steht nun fest in einem Geiste, das ist klar. Jetzt kommt aber ein, indem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. Also feststehen in einem Geiste kann ich überhaupt nur, wenn die Seele auch ihren Beitrag liefert, den Gott ihr zugeteilt hat. Geist und Seele sind beim gläubigen Menschen lebendig gemacht, bitte. Ich kann natürlich bummeln und anstatt mich öffnen und die Dinge ergreifen, die mir von Gott geschenkt, die kann ich ja auch liegen lassen. Nicht? Kann die Millionen auf der Bank liegen lassen, die mir gehört, und dabei verhungern. Nicht? Also, wir merken wieder, liebe Geschwister, es handelt sich in unserer Bibel nicht um Altweibermärchen und dergleichen Dinge, nicht? Und Mythen der alten Griechen und alten dummen Frommen, sondern um höchste Realitäten. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben, der Gerechtigkeit willen. Gott würde sagen, dann wäre ich ja gar nicht gerecht, wenn auch bei Gläubigen, wenn sie sterben, gar nichts anders wäre als bei den Ungläubigen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So denn, Brüder, sind wir Schuldner, nicht dem Fleische und so weiter, denn wenn ihr nach dem Fleische lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, das möchten wir ja alle. Da hat Gott schon großes Wohlgefallen, dass wir das wollen. Warum hat er großes Wohlgefallen, dass wir alle gern vom Geist geleitet werden wollen? Weil er selber dieses Wollen gewirkt hat. Schon wieder nichts mit uns. Ne? Aber wunderbar. Wir kommen ja von Römer 7 her. Möchten wir, wollen wir auch nur eigentlich nur noch Gutes tun, nur noch dem Herrn wohlgefallen? Ne? Ja, Römer 7, ne? Kommen wir ja her. Ja. Also nun tue nicht mehr ich das, das ich hasse und doch ausübe, tue nicht mehr ich, sondern die in mir, in meinem Fleisch wohnende Sünde. Und die hat Gott abgeschrieben, getilgt, aufgelöst, in Christo Jesu auf Golgatha. Von hier aus, vom Geiste Gottes, die sind Söhne Gottes. Und jetzt daneben wiederum steht geschrieben, jetzt nicht als Gegensatz, sondern als kräftige Konsequenz dieser Aussage. Wenn ihr vom Geiste Gottes geleitet seid, dann seid ihr nicht unter Gesetz. Das heißt, von hinten her gelesen, wir sind noch so weit unter Gesetz, als wir nicht vom Geiste geleitet sind, und soweit wir noch unter Gesetz uns bewegen, belehrt sind, und entsprechend uns einstellen, sind wir nicht vom Geiste geleitet. Wo wird das verkündet? Du musst noch, und wenn du nicht, dann Gott auch nicht, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und zur Entrückung kommen natürlich nur die, so und so, und so und so. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das schreibt Paulus denn, der liederlichsten Gemeinde, die er bedient hat, das waren die Korinther. Die haben das Abendmahl zu einer Fresserei und Sauferei ausarbeiten lassen und haben, wenn einer noch weiß, was sich geleistet hat, in unheimlicher Beziehung, mit, noch die Sache gesagt, ja, wir haben eine Freiheit, so und so weiter. Ja. Die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit gemacht, die Korinther. Und denen schreibt er in Bezug auf Entrückung, wir alle aber werden in einem Augenblick verwandelt. Wer von den Korinthern ist nicht dabei? Auch nicht einer ist nicht dabei.
Er hat so weit gesagt, aber in diesen Dingen kann ich euch nicht glauben.
Ah, schön, danke.
So geliebt.
Hört ihr die Sanftmut des ehemaligen reißenden Wolfes? Ja? Nach solcher klaren Aussage ihres Zustandes, furchtbar, stellt er dann, anstatt jetzt reinzuhauen mit der Route des Gesetzes, Zuchtroute, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Was heißt das? Der Vorgang am Sinai, welcher zur Knechtschaft gebiert, schreibt Paulus. Was meint er also hier? Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Dürfen wir auch rufen, Abba, Vater, wenn wir gerade wieder mal frisch gestrauchelt sind?
Erst recht.
Ha?
Erst recht.
Erst recht. Dann haben wir uns bewährt. Ja. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist zusammen, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, selbstverständliche Konsequenz und Gegebenheit, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Da wir ja, können wir lesen, wenn wir anders, das im Deutschen gar nicht mehr verständlich, da wir ja, soweit wir ja, mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Da vergleicht Paulus an einer anderen Stelle mit einer Waage. Dass das vergängliche, leichte Gewicht der Leiden nicht verglichen werden kann mit dem Schwergewicht der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also, prächtige Waage. Vers 19. Denn das sehnsüchtige Herren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Was sind das für Söhne Gottes? Sind das die, die damals vor den Herrn Jehova getreten sind, als auch der Satan in ihrer Mitte kam? Sind das, die werden Söhne Gottes genannt? Sind das die? Ja, was sind das für Söhne Gottes?
Hä?
Genau, ja, die Abba rufen können. Ja. Ja. Die von diesem Abba-Vater gezeugt und aus ihm geboren sind. Ich stelle gerade jetzt die Frage, denn die Schöpfung, ja, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Ich stelle jetzt schon die Frage, was gehört in unserer Schöpfung oder in der Schöpfung Gottes nicht zur Schöpfung?
Der Schöpfer selbst. Und sein Sohn. Und der Heilige Geist.
Aha. Sehr schön. Was gehört in der Schöpfung nicht zur Schöpfung? Gehören auch die Sämchen, ja, von Kleintieren, von Pflanzen und Menschen, die jämmerlich umkommen, gehören die auch zur Schöpfung Gottes? Könnt ihr jetzt schon Halleluja rufen? Wer hat denn entdeckt, zuverlässige Forschungsarbeit geliefert, geleistet, dass der schon weiß und sieht, dass die ganze Schöpfung sehnsüchtig wartet? Wer hat das entdeckt? Der Geist selbst, der Heilige Geist. Dass die, auch wenn sie die Söhne Gottes verfolgen in der Schöpfung, nicht wissen, dass die eigentlich sehnsüchtig auf uns warten. Wenn wir vollendet sind. Wisst ihr, warum die uns plagen? Indem sie gleichzeitig auf uns warten, sehnsüchtig. Na sowas. Die wollen wissen, ob wir uns bewähren. Lass uns ihm, den Gerechten, einen jämmerlichen, furchtbaren Tod ihn umbringen, um zu sehen, ob seine Gottesfurcht echt sei. Merkt ihr etwas? Weiß unsere alte Bibel auch etwas von tiefen Psychologie? Oh, oh, oh. Denn, zweites Mal Schöpfung, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit, Vergänglichkeit unterworfen worden, nicht mit Willen. Gott hat niemand gefragt, darf ich dich erstens erschaffen? Hat niemand gefragt, darf ich dich, wenn ich dich erschaffen habe, der Vergänglichkeit unterstellen? Niemand gefragt. Ich stelle die Gegenfrage, passend dazu, musste er dann vorher jemand fragen, darf ich dich, nachdem ich dich geschaffen habe und dem Fluch der Vergänglichkeit unterstellt habe, darf ich dann mit dir Frieden machen? Darf ich dir dann eine umso größere Herrlichkeit zuteilen, je mehr ich dich zuerst tief gebeugt und niedergedrückt habe? Wen muss er da vorher fragen? Ja, wieder 90% der Frommen sind überzeugt, nur wenn ich dann zustimme, dann darf Gott das tun, was er gern möchte. Nein, nein. Geht immer weiter. Sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch selbst sogar die Schöpfung, frei gemacht werden wird zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Versteht ihr jetzt, warum ich am Anfang gefragt habe, was gehört nicht zu dieser Schöpfung? In dieser Schöpfung. Merken wir, dass Paulus gar nicht sich vermessen benommen hat, wenn er schrieb, mir, dem geringsten der Apostel, ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. Die letzten, tiefsten Gedanken der Liebe Gottes niederschreiben zu können. Und so die übrigen Schriften im Worte Gottes, Alten und Neuen Testamentes, so zu ergänzen, so abzuschließen, dass das Ganze erst das ist, was es sein muss, dass es Wort Gottes sein kann. 100%ig. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Was ist denn los, wenn Geburtswehen vorliegen in der ganzen Schöpfung? Also es kann, wenn ein dritter Weltkrieg käme, wäre das auch ein Geburtswehen? Und was für eines? Ja, was heißt ein Gebotswillen? Ist nun mal so, dass ein neues Leben geboren wird. Gebotswillen gibt nachher, vorher und Nachwehen nachher. Zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Erstling des Geistes haben. Das Wort Erstling, Apache, stellt eine Erstlingsgarbe dar. Der Erstling hier, des Geistes, das ist Christus, aber nicht ohne seinen Leib. Garbe, ne? Garbe ist eine Einheit, besitzt aber viele Körner, viele Ähren und noch mehr Körner. Genau wie der Leib einer ist, aber viele Glieder hat und noch mehr Zellen. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren, ein wunderbares Wort, Ausharren. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Ja. Wenn wir Unheiligen vor den Heiligen Geist gestellt werden, dann könnte uns übel werden. Aber es ist gerade dieser Heilige Geist, der sich unserer Schwachheit annimmt. Also sogar dort, wo wir Erbarmen mit uns selber haben, ne? Da hat der Heilige Geist noch viel mehr Erbarmen mit uns. Und nimmt sich unsere Schwachheit an. Sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich gebührt. Das wissen wir nicht. Was macht der Geist? Aber der Geist selbst, der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Paulus entrückt in den dritten Himmel, ins Originalparadies, außerhalb dieser Schöpfung, kehrt zurück, weiß nicht, war mein Leib dabei oder nicht, darf und kann nicht aussprechen, was er gesehen und gehört hat. Es war ziemlich sicher, in den Augenblicken, da sie ihn aus einer Stadt geschleppt hatten, gesteinigt und als tot haben liegen lassen, dass Gott ihm seinen Geist dann und seine Seele, das er hat erleben lassen, was wirklich kein Auge gesehen, auch keines Engels Auge gesehen hat und gehört hat. In unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, wie unser Geist es meint. Besser als wir. Denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sich gebührt. Unser Stammeln. Wir finden ja die Worte nicht. Und deshalb hat der Heilige Geist schon, das ist unser Vorsänger, wo wir lesen in den Psalmen den Vorsänger, ne? Unser Vorsänger ist der Heilige Geist selbst. Der hat zum Beispiel in besonderer Weise in den Psalmen,
bitte Kassette wenden.
vor Gott antreten zu wollen mit diesen Dingen. Wir brauchen es nur nachzusingen, was der Geist Gottes, der Geist Christi, den David ins Herz gelegt hat, und den Söhnen Koras niederzuschreiben für uns. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind, nicht nach Ratschluss. Ja. Wir wissen Bescheid. Nach dem Vorsatz dessen, ja. Den Vorsatz, den er gefasst hat bei sich selbst. Während der Ratschluss Gottes sind alle Ratschläge der Herzen, die böse sind, seiner Geschöpfe berücksichtigt, soweit Gott sie genehmigt hat. Nach seinem Vorsatz zuvor bestimmt sind, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also, in welcher Richtung, auf welche Weise sind wir zuvor bestimmt, wie wir wissen, schon vor Grundlegung der Welt. Dem Bilde seines Sohnes gleich zu werden. Hat jemand etwas dagegen? Wenn auch ein Ungläubiger hört, der hat die Frommen sagen, sie seien zuvor bestimmt da zur Heiligkeit und zur Rettung und so weiter. Und man ihm dann sagen kann, ja, diejenigen, die Gott zuvor bestimmt hat, dem Sohne gleich zu werden, da hat er die Heilskörperschaft zuvor bestimmt, durch die er dann euch, die ihr nicht wissen wollt, von Gott und Christus retten wird. Ho, ho, ho. Denn welche er zuvor erkannt hat, aha, da steht im Griechischen nicht erkannt, sondern mal nur gekannt. Griechisch. Wieso hat er uns schon zuvor vor Grundlegung der Welt gekannt? Aber weil er dort schon unsere Herzen erforscht hatte. Und dann ein zerschlagenes Herz und einen zerbrochenen Geist entdeckt hat. Dann wusste er, das ist auch so eine. Da ist auch so einer. So nichts würdiger. Die er zuvor gekannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch gerufen. Stimmt's bei uns? Die hat er auch gerufen. Und zwar auch hier, jeden zu seiner Zeit. Die hat er auch gerufen. Und welche er gerufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was hat er? Hat er. Auf Hoffnung hin gilt für uns, für den Leib. Der Leib der Niedrigkeit ist zwar tot, muss warten. Dann, was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm, in ihm nicht auch alles schenken? Meine liebe Frau, hier hast du das, was du dir jahrelang gewünscht hast, als Geschenk von mir. Liebe Hilda, aber selbstverständlich nur unter der Bedingung, dass du. Wisst ihr, was die Hilda sagt?
Dass
Ja. Dann ist kein Geschenk mehr. Hat sie recht? Aha. Sollte er uns nicht alles schenken? Und dann zweitens, sollte er uns nicht alles schenken, sogar sich selbst, in Christo Jesus. Reicht's? Ja. Wie wird er uns in ihm nicht auch alles schenken? Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Der Verkläger der Brüder würde das sehr gerne tun. Aber er selbst ist nicht schon längst auf die Anklagebank gesetzt, sondern sein Haupt ist schon zermalmt. Und deshalb spritzt diese Hornisse, der ich den Kopf zermalmt habe, mit ihrem Giftstachel noch Gift links und rechts in die ganze Gegend, wie sie ihr Lebtag nie gemacht hat. Ist das so mit Satan? 2000 Jahre lang spritzt sein Giftstachel noch der Sünde drauf los, wie vorher nie, noch nie. Zeichen, dass sein Kopf zermalmt ist. Christus ist der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Also der Heilige Geist selbst verwendet sich für uns, der Herr Jesus selbst. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. In den 7 Schreiben an die Gemeinden in Asien, Achtung, sind die 7 Sendschreiben, die Johannes zu schreiben hatte, an die Gemeinden, die 7 Gemeinden in Asien gerichtet. Langsam mit der Antwort.
Wer überwindet und wir sind mehr als Überwinder. Wer überwindet heißt es dort und wir sind mehr als Überwinder.
Das ist eine Antwort unterwegs. Nein. Wenn wir genau hinsehen und hören, dann sind die 7 Schreiben des Johannes an den Engel der Gemeinde der Einzelnen gerichtet, nicht an die Gemeinde. Ja, warum? An den Engel? Die haben sich gläubig an den Herrn Jesus nach Jerusalem gewendet, wo alle Eiferer sind für das Gesetz. Und wer sich bewusst noch unter dieses Gesetz stellt oder eifert für dieses Gesetz, ist Gott den damaligen Gesetzgebern gegenüber gerecht, ja bitte, dann stellt ihr euch ja unter die Kontrolle und Gesetzeshandhabung und Beurteilung der Engel. Also, je einen Engel hat Gott dann bestimmt für je über die Versammlung. Bitte schön. Und der Herr selber darf dann noch etwas dazu sagen. Aber nicht nach seinem Herzen. Ist das nach dem Herzen Jesu sagen zu müssen, dann werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Schlachtschafe sind wir gerechnet. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Ja. Wie geht denn das zu, wenn einer mehr ist als ein Überwinder, der gewaltigerweise alles überwindet? Und der, nur wer überwindet, wird dann doch gerettet. Bitte. Wie geht das zu? Ja, Jesus, ein prächtiges Beispiel. Ausgerechnet dort, wo die Schar kam, nachts mit Lampen und Speeren und Spießen und Schwertern ihn zu verhaften. Wen suchet ihr? Jesus von Nazareth. Ich bin's. Was passiert? Die fallen alle rückwärts zu Boden. Wie viele Anstrengungen hat Jesus in seiner Muskelkraft anwenden müssen, bis die alle hinten rücksichtlich am Boden lagen? Seine Gegenwart, ein Wort aus seinem Munde hat genügt. Ich bin's. Ich bin, der ich bin. Das ist mehr als Überwinder, das heißt, unsere Gegenwart im Bewusstsein in Christo Jesu sein zu dürfen, genügt schon, ein Fluidum in unserer ganzen Umgebung zu verbreiten, dass die entweder merken, eigenartig, da wird es mir so wohl, ne, oder unheimlich. Den einen ein Geruch des Lebens zum Leben und den anderen ein Geruch des Todes zum Tode. Also mehr als Überwinder sein bedeutet, in so in die Ruhe Gottes von den eigenen Werken eingegangen zu sein, dass die ganze Umgebung direkt beeinflusst wird. Und wenn die einfach wegen einem Wort rücklings zu Boden fallen. Mehr als Überwinder. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Amen.
Die zwei letzten Verse vom angefangenen Lied nochmal. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig.
Danke.
Und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Drei ist der, der euch ruft. Jetzt gebt euch bitte mal recht Mühe. Drei ist der, der euch ruft. Der wird es auch tun. Halleluja! Amen!
Amen. 653, die beiden letzten Verse.
Und dir, und bei
weiteres Band leer.